Willkommen zurück zum zweiten Teil der Doppelfolge übers Jahr 2004. Ich habe zwischen den Aufnahmen noch einmal darüber nachgedacht, was ich über Leipzig erzählt habe. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich im Bemühen, mich kurz zu fassen, ja, wirklich, ein falsches Bild von der Aufnahmeprüfung gezeichnet habe. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass ich inzwischen sicher bin, dass es eine zweitägige Aktion war. Also an Tag 1 gab es den schriftlichen Test und an Tag 2 die Gesprächsrunde. Ich habe damals bei Freunden aus dem Dreadlocks-Forum übernachtet und ich war so aufgeregt vor der Prüfung. Ich wollte unbedingt nach Leipzig. Ich habe wochenlang für den Allgemeinwissenstest gelernt, habe mich von Fanny wieder und wieder abfragen lassen, damit ich auf alles vorbereitet bin. Und dann läuft auch alles super. Ich komme fehlerfrei in die zweite Runde und nach einer kurzen Nacht, weil wie gesagt, ich hatte ja bei Freunden übernachtet, dann komme ich dann zurück in die Uni und lerne meine beiden MitstreiterInnen für die Gruppenaufgabe kennen. Und ich spüre sofort, fuck, das wird eine enge Kiste. Denn, wie schon erwähnt, die eine bleibt stumm und der andere monologisiert ziellos vor sich hin, sodass die Zeit der Vorbereitung verstreicht, ohne dass wir wirklich viel zustande bringen. 30 Minuten können manchmal ganz schön kurz sein. Und in Wirklichkeit passiert ja auf der Subebene Folgendes. Dummschwätzer und ich begreifen uns beide als Alphas und fechten aus, wer als Anführer unserer Schicksalsgemeinschaft ins Prüfungsgespräch geht. Er hat andere Ideen als ich. Ich finde seine Scheiße und er meine. Und wir kriegen es auch nicht hin, uns zusammenzuraufen fürs große Ziel. Da bin ich hundertprozentig mitschuld am folgenden Fiasko. Ich trete also schon mit einem mulmigen Gefühl vor die Kommission und verliere dann vollends mein Selbstbewusstsein, als ich merke, dass die Prüfer allesamt kalt und abweisend sind. Ich war damals 20 und fühlte mich in dem Moment, als würde ich vor Gericht stehen, ohne Verteidigung, ohne Strategie und es wird über meine Zukunft verhandelt. Also fängt der Dummschwätzer wieder an zu monologisieren, denn ich bin ja verschüchtert wegen der Atmosphäre. Irgendwann kann ich dann nicht mehr an mich halten und unterbreche ihn, monologisiere selbst, skizziere meine Ideen. Dann unterbricht er mich, ich rolle mit den Augen, schaue zur Stummen, die immer wieder mal Anstalten macht, was zu sagen, aber dann doch ihren Mund hält. Ich unterbreche den Dummschwätzer und so geht es dann immer wieder hin und her, bis die Zeit der freien Rede um ist. Bei den Nachfragen komme ich ins Schlingern und habe schon beim Rausgehen kein gutes Gefühl. Wir waren alle drei nicht gut. Was mich dann aber wirklich fassungslos gemacht hat, war, dass die anderen beiden eben weitergekommen sind. Und die Begründung, dass ich nicht teamfähig wäre, bloß weil dieses eine Mal die Gruppe nicht funktioniert hat. Ich meine, die war ja schon in der Zusammensetzung zum Scheitern verurteilt. Aber klar, ich hätte auch versuchen können, die Stumme mehr einzubinden und den Dummschwätzer schwätzen lassen sollen. Vielleicht wäre das ja der Schlüssel gewesen. Aber wie gesagt, aufgrund einer schlechten, 15-minütigen Performance zu dem Schluss zu kommen, ich wäre nicht teamfähig. Das habe ich persönlich genommen. Und da war es auch nur ein schwacher Trost, als der PNN-Volontär Micha meinte, das war Pech, Patrick, ich kenne deinen Prüfer, der war schon immer ein unfreundlicher Kotzbrocken. So, und das wollte ich nochmal gerade rücken. Diesen Eindruck, den ich von meiner Nacherzählung über die Aufnahmeprüfung hatte. Und jetzt machen wir aber endlich direkt dort weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Also, Hannover war ein Überraschungskandidat auf meiner Da-will-ich-studieren-Liste. Ich gebe es offen zu. Aber als ich damals im Frühling, Sommer nach Hannover gefahren bin und den Campus auf der Expo Plaza gesehen habe, diese Betonwüste, da dachte ich mir, nee, hier will ich nicht hin. Ach. Der große Pluspunkt des Studiengangs war allerdings die brandneue und großartige technische Ausstattung im Haus. Bestes Kamera-Equipment, State-of-the-Art-Schnitträume, ein modernes Hörfunkstudio, die neuesten Macs, helle Räumlichkeiten. Auch mochte ich das Studienkonzept, das vorsah, dass man alle Gewerke des Journalismus in den 3 Jahren während des Bachelors einmal von der Pike auf lernte. Also Print- und Online-Journalismus, Radio- und Fernsehjournalismus. Aber gut, darüber hatte ich ja auch schon ausführlicher in den 2011er Folgen mit Wilfried Köpke, meinem ehemaligen Journalistikprofessor, geredet. Machen wir es kurz. Zusagen kamen aus Dortmund und Hannover. Und ich habe mich, wie wir alle wissen, dann für Hannover entschieden. Für die Beziehung zu Fanny wäre damals beides so oder so der schleichende Tod gewesen. Denn sie hatte sich ja dazu entschieden, im Herbst 2003 eine, ich glaube, dreijährige Ausbildung in einem Tierheim südöstlich von Berlin zu machen. Quasi mitten in der Pampa. Und im Frühjahr 2004 zog sie dann auch nach Königs Wusterhausen in eine große Einzimmerwohnung, um näher am Tierheim zu wohnen. Was gleichzeitig bedeutete, dass es noch ein bisschen länger dauerte, wenn ich mit dem Zug aus Hannover kam, denn ich besitze ja bis heute kein eigenes, alleiniges Auto. Es war dann auch tatsächlich ein langsames Ende. Ich erinnere mich nicht groß an Momente in Hannover, die ich mit Fanny erlebt habe. Gut, anhand eines Zeitungsartikels, den ich für die Neue Presse geschrieben habe, kann ich nachvollziehen, dass wir Anfang Januar 2005 auf einer Hochzeitsmesse waren. Und sie hat sich für den mitgeschickten Fotografen dort in ein Hochzeitskleid geworfen. Ein niedliches Foto, wirklich. Aber ansonsten? Keine Ahnung, wie oft wir uns gesehen haben, nachdem das Studium losging. Ich habe hier Fotos von der ersten Besichtigung meines Wohnheimzimmers im IME-Zentrum. Da war sie dabei. Aber sonst habe ich auch fototechnisch wenig von Fanny und mir aus dem Jahr 2004 gefunden. Und letztlich hat unsere Liebe dann auch nur die ersten beiden Semester überlebt. Beziehungsweise kurz vor den Sommerferien hatte sie ja dann mit mir Schluss gemacht. Aber das wisst ihr ja schon aus der 2005er Folge. Ich habe hier übrigens ein altes Lied gefunden, das ich ihr damals aufgenommen und geschickt habe. Also irgendwann Ende 2004. Ein Lied, das von der großen Entfernung zwischen uns handelt.
Ich brauche dich jetzt hier und sofort. Und nicht dort in diesem gottverlassenen Ort. Ich brauche dich ganz nah bei mir. Ich bin einsam und habe Angst zu erfrieren. Ich brauche dich ganz nah bei mir.
Spulen wir noch einmal ein kleines Stückchen zurück. Es ist Umzugstag, Ende August, Anfang September. Bücherkisten, Gitarren, Verstärker, Regale und Bettzeug sind im Auto gestapelt, mein Fahrrad auf dem Dachgepäckträger geschnallt. Mein Vater wird mich gleich nach Hannover fahren. Meine Mutter kann ihre Tränen nur schwer zurückhalten, denn das erste der beiden Kinder zieht aus. Auch mein Vater ist traurig, aber er hat ja noch die Autofahrt und den Aufbau der Möbel über Zeit, sich auf diese neue Situation einzustellen. Meine Eltern wissen, eine Ära geht zu Ende. Bald würde auch Toni ausziehen und sie wären das erste Mal, seit sie 21 Jahre alt waren, wieder allein miteinander. Gut, es sollte dann doch noch ein paar Jahre dauern, bis Toni auszog, weil er während seiner Ausbildung zu Hause wohnen blieb, aber trotzdem. Es war ein schwerer Moment damals, auch für mich. Einerseits hatte ich nämlich Bock auf die nächste Phase meines Lebens und Bock aufs Studium, andererseits hatte ich trotzdem Angst davor, das falsche Studium ausgewählt zu haben und davor, mich allein in der neuen Stadt zu fühlen. Ich meine, ich war ja nie der abenteuerlustigste Mensch in meiner Familie gewesen. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass ich damals aus der DDR geflohen wäre. Oder ich hatte auch nie das Bedürfnis, nach der Schule für ein Jahr nach Australien zu gehen und dort in den Tag hinein zu improvisieren, wie es zum Beispiel mein Bruder gemacht hat. Apropos Toni, der hat mir später erzählt, dass er sofort, nachdem ich am Horizont verschwunden war, seinen Bürostuhl in mein altes, leergeräumtes Kinderzimmer geschoben hat. Denn mein altes wurde sein neues Kinderzimmer. Eiskalt. Die Angst, mich in den ersten Tagen allein zu fühlen, war gänzlich unbegründet. Ich hatte mich noch nicht einmal vollständig im 10 Quadratmeter kleinen Wohnheimzimmer eingerichtet, da kam auch schon ein Flurnachbar vorbeigeschneit und stellte sich als Stange vor. Es sollte noch ein halbes Jahr dauern, bis ich herausfand, dass er eigentlich Stefan hieß und Stange nicht nur sein Spitz, sondern auch sein Nachname war. Stange sah so aus, wie ich mir einen erwachsenen Peter Shaw von den 3 Fragezeichen vorstelle. Er war einen Kopf größer als ich, schlank, muskulös, hatte kurz gelockte Haare und seine Stimme klang immer so, als hätte er die letzte Nacht durchgesoffen. Wir waren uns also auf Anhieb sympathisch. Und als er erfuhr, dass ich aus der Nähe von Berlin kam und nachdem er meine beiden E-Gitarren und meine Akustikgitarre in Augenschein genommen hatte, verkündete er: Du und ich, wir werden die besten Freunde, da bin ich mir sicher. Er lachte und dann verschwand er wieder. Von da an sahen wir uns täglich und er wurde für die nächsten Monate tatsächlich mein bester Freund außerhalb des Studiums. Bis zum Sommer 2005, als er mit seinem Maschinenbaustudium fertig wurde und nach, haltet euch fest, nach Bochum gezogen ist. Weil seine sehr hübsche, blonde Freundin, deren Namen ich inzwischen vergessen habe, dort einen Job in einer Rechtsanwaltskanzlei gefunden hatte. Denn sie hatte ja Jura studiert und war auch eher feinsinnig unterwegs, während Stange laut und aufbrausend war. Ich fand es damals immer irre. Irre gut und irre lustig. Wie Feuer und Wasser waren die beiden, aber sehr niedlich miteinander. Vor allem auch, weil Stange 2 Köpfe größer war als sie. Bei der legendären Einweihungsfeier in Bochum habe ich mir damals übrigens bei einem Trinkspiel die Ecke meines linken Vorderzahns ausgeschlagen. Und ich habe Harry von Toto und Harry kennengelernt, denn es war eine wilde Party und Harry hatte in dieser Nacht Streifendienst. Allerdings ohne Kamerateam und auch ohne Toto, sondern mit einem anderen Kollegen. Und obwohl Toto und Harry ja schon sowas wie Fernsehstars waren, haben sie trotzdem ganz normal ihren Dienst geschoben. Das war schon lustig. Harry war nett und fand unsere Musik zwar laut, aber für einen Samstagabend nicht zu laut. Deshalb ist an diesem Abend auch weiter nichts passiert. Autogramme wollte er uns aber nicht geben und auch nicht für Fotos posieren. Das war ein bisschen schade. Mein Kontakt zu Stange riss dann aber in der Folge schnell ab, denn Bochum-Hannover, es war einfach eine blöde Entfernung. Und ich hatte ja auch bald darauf Katharina kennengelernt und war von da an immer nach Hamburg unterwegs. 2 Dinge fallen mir noch zu Stange ein. Erstens, er hat mich damals mit Robby bekannt gemacht, den er zuvor unter seine Fittiche genommen hatte. Und Robby wiederum hatte mich dann im Herbst 2005 mit Katharina bekannt gemacht. Es gibt also eine direkte, kausale Kette von Stange zu Katharina. Kennengelernt haben die beiden sich aber nie. Irgendwie schade, denn die beiden hätten sich super verstanden. Da bin ich mir sicher. Und zweitens, auf einer Wohnheimparty kurz vor den Sommersemesterferien 2005 haben Stange und ich mal ganz kurz ziemlich besoffen rumgeknutscht. Ich wollte damals nämlich herausfinden, ob ich nicht vielleicht doch bisexuell war. Einen bestimmten Grund für diese Gedanken gab es damals nicht. Ich dachte mir einfach nur, wäre doch blöd, wenn ich bi wäre und das niemals herausfände, weil ich mich ja dann unnötigerweise nur auf Frauen beschränkt hätte. Versteht ihr? Vielleicht aber war ich auch nur ziemlich besoffen und okay, ganz sicher war ich damals ultra besoffen, denn mit Fanny war ja auch gerade frisch Schluss gewesen. Egal. Auf jeden Fall haben wir rumgeknutscht und ich habe dann gemerkt, nee, ich stehe doch nur auf Frauen. Und Stanges Freundin aber fand die Aktion damals ziemlich sexy und hat uns ein bisschen angefeuert. Naja, an mehr erinnere ich mich auch nicht, also nichts Konkretes. Wie gesagt, es war immer lustig mit Stange und es wurde auf jeden Fall langweiliger am Wohnheim, als er dann weg war. Ich allerdings hatte es dann ja auch nicht mehr so lange im IME-Zentrum ausgehalten und bin fürs 3. und 4. Semester in die Frauen-WG mit dem alten Mann gezogen. Und wer diese Geschichte noch nicht oder nicht mehr kennt, dem oder der sei die dazugehörige Folge übers Jahr 2006 empfohlen. Kommen wir aber endlich zum Bachelorstudium, beziehungsweise zu den ersten Wochen und Monaten des Studiums, denn jetzt habe ich so viel drumherum erzählt, aber noch nicht so richtig darüber, wie es denn so war, als es endlich losging. Wir waren insgesamt 30 Leute, die da Mitte September zur Einführungswoche in der Hochschule erschienen sind. 16, die Journalistik und 14, die PR studieren wollten. Das Studienkonzept sah vor, dass wir viele Vorlesungen gemeinsam hatten, bei den praktischen Arbeiten allerdings getrennt wurden. Heißt, wenn wir Videos für eine Politiksendung gedreht haben, haben unsere FreundInnen vom Schwesterstudiengang Imagevideos für Partnerunternehmen gedreht. Wenn wir Reportagen geschrieben haben, haben die anderen Pressemitteilungen geschrieben und Pressemappen erstellt. Jedenfalls in meiner Erinnerung. Ich meine, heute habe ich mit niemandem aus dem PR-Studiengang mehr engen Kontakt und könnte mal eben nachfragen, obwohl die alle wirklich nett waren. Die Zeit im Studium hat ja auch so ein bisschen mein Weltbild zurechtgerückt. Denn sobald man im Journalismus anfängt, lernt man, dass der Feind in den Presse- und Kommunikationsabteilungen von Unternehmen, Behörden, Einrichtungen und Verbänden sitzt. Die wirklich wichtigen Infos werden da gebunkert und stattdessen versuchen PRler, die eigenen Botschaften in der Presse zu platzieren. Das ist auch so. Aber nicht alle, die in diesem Metier arbeiten, sind Ärsche, die einen bei der journalistischen Arbeit behindern. So gesehen hat das Studium viel für die gegenseitige Völkerverständigung getan. Und im Grunde ist es ja auch so. Wer in Hannover PR studiert hat, konnte später sehr viel leichter auch im Journalismus Fuß fassen. Und umgekehrt. Weil man wusste, was die andere Seite braucht, wie sie tickt und wie sie arbeitet. Wie ich schon ein paar Mal in diesem Podcast erzählt habe, war das Bachelorstudium ja nach Mediengattungen gestaffelt. Mit dem Ziel, spezialisierungsfähige GeneralistInnen auszubilden. Heißt, im ersten Semester haben wir Print- und Online-Journalismus als Schwerpunkt gehabt, im zweiten Semester Radio, im dritten TV. Beides übrigens mit Wilfried Köpke, in Klammern siehe Folge 2011. Dazu immer Vorlesungen aus dem Bereich der Kommunikationswissenschaften, Medienrecht, PR und sowas. Montags bis donnerstags musste ich in die Hochschule, freitags nicht, wenn ich mich recht erinnere. Man kann also sagen, hier habe ich meine Liebe für die Vier-Tage-Woche entdeckt. Und für die spätere Romanze mit Katharina war das natürlich auch Gold wert. Das vierte Semester war das sogenannte Praxissemester, bei dem die meisten von uns das erste Mal so richtig in Redaktionen gearbeitet haben. Ich habe das nur pro forma gemacht, denn meine Freelancer-Arbeit für die Potsdamer Neuesten Nachrichten und für die Neue Presse in Hannover konnte ich ebenso anrechnen lassen wie die Praktika bei PNN und Stadtspiegel. Ich hätte also auch im vierten Semester Pause machen können. Aber so bin ich ja nicht gestrickt. So, und das fünfte und sechste Semester war für die praktische und für die wissenschaftliche Bachelorarbeit reserviert. Bei der praktischen musste man sich zwischen Print, Online, Radio oder Fernsehen entscheiden und die wissenschaftliche Arbeit war, irgendwas sollte man da halt untersuchen. Also zum Beispiel den Einfluss von Pressemitteilungen auf die Medienberichterstattung während Ereignis X. Das wäre ein klassisches Thema. Es sollte natürlich nicht so ausschweifend sein wie eine Master- oder Doktorarbeit, das ist klar. Ich glaube, ich habe irgendwas analysiert. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe einen der ersten Filme aus der Kinder von Golzo-Reihe analysiert. Genau, die Kinder von Golzo. Kennt ihr die? So eine gute Serie, eine absolute Empfehlung. Da hat nämlich der Filmemacher Winfried Junge, später auch gemeinsam mit seiner Frau, 18 Kinder beim Aufwachsen und Altwerden begleitet. Mit einer Langzeitdokumentation, die zwischen 1961 und 2007 gedreht wurde. Insgesamt sind da 20 Filme bei rausgekommen. Und einer der ersten, der noch während der Schulzeit spielt, den habe ich aufgrund seines stark propagandistisch gefärbten Sprechertextes von Lothar Schellhorn analysiert. Das war nämlich so ein richtiger Outlier. Denn normalerweise hat Winfried selbst den sparsamen, neutralen Erzähler gegeben. Oder es gab keinen Sprecher aus dem Off. So, das war meine schriftliche Arbeit. Und die praktische war eine 45-minütige TV-Reportage über Lärm, bei der mir auch Katharina geholfen hat und Toni. Und noch so viele andere Leute. Aber darüber spreche ich dann in der noch auszulosenden Folge übers Jahr 2007. Kommen wir zurück zum Eigentlichen. Das Studium begann und wir hatten also erstmal Print- und Online-Journalismus. Für Letzteres mussten wir alle als große Semesterarbeit jeweils eine eigene Homepage zu einem selbstgewählten Thema zusammenbasteln. So richtig mit HTML-Codes für Anfänger, eigenen Texten und Bildern. Meine Lieblingsmitstudentin Ines hat zum Beispiel eine Website über Elvis Presley gebaut. Sven eine über Horrorfilme. Irgendjemand, ich glaube es war Verena, eine Website über Katzen. Fragt nicht. Und ich? Ich habe das naheliegendste Thema genommen. Fetische. Ich wollte nämlich edgy und provokant sein, aber auch überraschend und lustig. Und vor allem wollte ich das Gesicht des Professors sehen, der uns diese Aufgabe gegeben hatte. Denn ich fand den nicht gut. Niemand fand ihn gut. Der war immer konfus, faul, verklemmt, verpeilt und dummschwätzerig. Wirklich, ich übertreibe nicht. Der konnte auch nicht zwei Sätze am Stück sprechen, ohne fünf Äs und Ms einzubauen und mindestens einmal neu anzusetzen. Es war also immer sau anstrengend, ihm zuzuhören. Deshalb wollte ich ihn schocken mit einer Website über Fetische, die er bewerten musste. Und es hat geklappt. Weil sie auch handwerklich gut gemacht war, habe ich dann auch eine 1 bekommen. Und nebenbei gelernt, dass es Menschen gibt, die steil gehen, wenn sie sich an einem Ballon reiben. Looning nennt man das. Oder wie nennt man das, wenn das Betrachten und Berühren von Bäumen zu einem Lustgewinn führt? Richtig, Dendrophilie. Neben der Webseite mussten wir für den Print-Schwerpunkt alle gemeinsam eine 16-seitige, vierfarbige Zeitung produzieren. Von der Pike auf. Das heißt, zuerst einmal ein Oberthema brainstormen, dann Teams bilden, Themen recherchieren, Texte schreiben, Motive fotografieren, Layouten, Korrekturrunden, Druckdateien erstellen. Ich glaube, das waren so in etwa die Aufgaben. Fürs Oberthema haben wir den Begriff Zeit ausgewählt. Das ließ uns nämlich genügend Raum, um verschiedenste Richtungen zu explorieren. Wir haben dann alle mindestens 2 Texte geschrieben, es gab aber auch verschiedene Spezialaufgaben. Ich habe mich zum Beispiel in die Projektleitung reingesneakt, weil ich wollte halt, dass das ein cooles Ding wird, diese Zeitzeitung. Lustigerweise habe ich kein vollständiges Exemplar mehr gefunden in meinem Archiv, nur noch Kopien meiner beiden Texte. Bei dem einen habe ich was über die Schlafexperimente der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA geschrieben. Die wollten damals nämlich AstronautInnen in einen künstlichen Winterschlaf versetzen, damit mehrjährige Reisen zum Mars und noch viel weiter möglich werden. Ja, und der andere Text war Teil einer Pro-Kontra-Diskussion mit dem Titel »Ist Liebe verschwendete Zeit?« Ja, für und wieder des schönsten Gefühls der Welt. Liebe, mein Dauerthema, ne? Den Kontratext habe ich geschrieben, obwohl ich natürlich lieber den Protext schreiben wollte, aber den hatte sich damals schon meine Mitstudentin Larissa geschnappt. Als Ausgleich konnte ich beim Einstieg immerhin mein Lieblingsärztelied »Nichts in der Welt« zitieren. Das ist doch auch schon was.
Es ist vorbei und nichts in der Welt wird es je gut machen können. Es ist vorbei. Wenn ich könnte, dann würde ich vor meinem Leben wegrennen, würde die Augen verschließen und ich würde probieren, meine Gefühle einfach zu ignorieren. Ich will so kalt sein, dass alle erfrieren, will mich nie mehr verlieben, um nie mehr zu verlieren. Es dauert noch, bis ich begreife, was das heißt. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei.
Und so schnell ist auch für diese Folge wieder meine GEMA-Musikminute aufgebraucht. Während dieser Zeitungsproduktion betreuten uns nicht nur eine sehr gute Professorin, sondern auch 4 StudentInnen aus dem 5. Semester. Denn das war auch Teil des Studienkonzeptes. Ältere Semester unterstützen die Jüngeren immer als TutorInnen bei den großen Projekten. Also zum Beispiel beim Produzieren der Zeitung oder der ersten Hörfunksendung oder der ersten Fernsehsendung für den Lokalkanal. Ich war übrigens später auch ein paar Mal Tutor, sowohl während der Bachelor- als auch der Masterzeit, denn so konnte ich schnell neue Leute kennenlernen. Leute wie zum Beispiel Charlotte, von der ich in der 2011er-Sendung erzählt hatte. Oder Saskia und Julia, diese beiden verrückten, lustigen, kreativen, zauberhaften Frauen, die mit ihrem Jahrgang eine Zeitung produziert haben, als ich im 5. Semester war. Lustigerweise habe ich diese Zeitung hier im Archiv gefunden, nur nicht meine eigene. Verrückt, oder? Das Thema bei Saskia und Julia damals war Kult. Aber da diese Folge eh aus allen Nähten platzt, verschiebe ich diese Geschichte auf die 2007er Folge, die ja noch irgendwann erscheint. Was ich nämlich eigentlich erzählen wollte. Durch dieses Tutor-Ding habe ich Tom kennengelernt. Und Tom wurde neben Ines und Stange zu meinem dritten neuen besten Freund. Denn Tom ist super. Er hat immer gute Ideen, er hat einen schlitzohrigen Humor, er ist ein Frauentyp. Er ist quasi mein verschollener Zwilling. Nee, natürlich nicht. Aber er hat mich ähnlich wie Stange unter seine Fittiche genommen und mich in seinen 5-Semester-Jahrgang eingeführt, sodass ich dann auch bald auf irgendwelchen wilden WG-Partys zugegen war und, ja, Partys, auf denen sich Frauen gegenseitig abgeknutscht und halb ausgezogen haben. Also so richtig heiß. Was ich mit meinen 21 Jahren damals natürlich ziemlich aufregend fand. Und wenn ich es mir jetzt so recht überlege, ich glaube, als das zum ersten Mal passiert ist, hat mich das zu meiner Knutschaktion mit Stange inspiriert. Ja, doch, doch. Ja, so war es. Aber ja, wie gesagt, so cool und ästhetisch und sexy wie bei den Frauen auf der Party war das dann am Ende bei mir nicht. Zurück zu Tom. Aufmerksame Fans haben ihn schon einmal in einer der Bildergalerien zu den 2018er Folgen gesehen. Denn damals haben wir uns durch Zufall noch einmal in Hannover getroffen. Seitdem ist leider Funkstille. Aber unsere Leben sind inzwischen auch zu verschieden. Ich meine, Tom hat vor 10-12 Jahren geheiratet, hat 2 Töchter, von denen die ältere inzwischen 13 Jahre alt sein müsste. 13! Ich habe hier noch die Grußkarte gefunden, die er mir damals zur Geburt geschickt hatte. Hi Pat, steht da. Hier ist meine bislang beste Produktion. Smiley. Ja, und ungefähr genauso lang arbeitet er auch schon beim NDR als Redakteur für Reportagen und Dokus. Ich dagegen mache diesen Podcast. Und so. Wir haben es also nicht geschafft, unsere Freundschaft von damals in die Jetztzeit zu retten. Aber ich bin ziemlich stolz darauf, Tom bei seiner ersten großen filmischen Produktion, nämlich seinem Abschlussfilm, tatkräftig unter die Arme gegriffen zu haben. Nämlich ausgehend von unserer Schockverliebtheit während des Zeitungsprojektes hat mich Tom gefragt, ob ich nicht der Tonmann bei seinem Abschlussfilm sein möchte. Und Ton bzw. Sound beziehungsweise Geräusche aufnehmen, das kann ich ja. Nicht nur das, ich habe das immer geliebt, mit Tonangel und Aufnahmegerät auf die Jagd nach den besten Geräuschen zu gehen. Oder beim Interview den Ton sauber aufzunehmen, mit einem satten Klang. Oder das Ganze so zu pegeln, dass auf belebten Straßen zwar Hintergrundgeräusche zu hören sind, sie aber eben dort bleiben, wo sie hingehören, nämlich in den Hintergrund. That was my jam, wie man so schön sagt. Es hat Spaß gemacht, mit Tom zu drehen. Er hat mir auch ein paar Tricks an der Kamera gezeigt und auf diesem Weg auch dafür gesorgt, dass ich schon vor der eigentlichen Fernseheinführung bei Wilfried Köpke wusste, was Sache war. Und nachdem sich rumgesprochen hatte, wie gut ich an der Tonangel bin, haben mich dann auch unbedingt andere Leute aus seinem Jahrgang engagieren wollen. Leute wie Toms damalige Freundin, die immer so ein bisschen sauertöpfisch und verbissen rüberkam. Die hat er dann natürlich nicht geheiratet. Oder Gerrit, die mir sogar Geld geboten hatte, damit ich nicht nur Ton, sondern auch hin und wieder Kamera bei ihrem Abschlussfilm mache. Sie wollte nämlich eine Amateurband auf ihrer ersten Minitour durch Deutschland begleiten. Die Band hat deutschsprachigen Indie-Pop gemacht. 3 Leute, Gitarre, Schlagzeug, Bass. Keine Hits. Und ich habe auch vergessen, wie die hießen. Ich weiß nur, dass ich damals neidisch war, dass die 3 miteinander Musik gemacht haben und vor Leuten aufgetreten sind, obwohl die Musik nicht so dolle war. Weil ich eben meine Schmutzenge-Leute vermisst habe. Nun ja. Ich habe die 500 Euro von Gerrit genommen und sie eine Woche lang durch Deutschland begleitet. Es war schlimm. Ich meine, niemand aus ihrem Jahrgang wollte ihr bei ihrem Filmdreh helfen. Deshalb hat sie mich ja gefragt. Und in dieser Woche habe ich dann auch verstanden, warum. Und ich glaube sogar, dass Tom damals noch meinte, mach es nicht, Digga, mach es nicht. Und ich aber so, 500 Euro, Tom, 500 Euro. Am Ende war es aber schwer verdientes Geld. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich Gerrit damals auch geholfen, weil, ihr ahnt es, weil ich sie heiß fand. Nach diesem Filmdreh dann aber natürlich nicht mehr. Zeitlich war das so ungefähr ein Viertel bis halbes Jahr, bevor Fanny mit mir Schluss gemacht hat. Und ich glaube, es war Fanny und mir einfach schon unterbewusst klar, dass das mit uns beiden doch nicht bis ans Ende aller Tage halten würde. Ich habe von meinem Bachelorstudium nur wenige Fotos, leider. Wie immer ist der Grund eine kaputtgegangene Festplatte. Ich besitze neben einer Handvoll Fotos von der Bachelor-Abschlussparty nur noch ein Gruppenfoto aus der Einführungswoche, bei dem wir alle 30 auf einer Treppe posieren. Ich ganz vorne sitze oder stehe als einziger nicht, sondern versuche betont lässig auf dem Boden zu liegen. Nun gut, es bleibt beim Versuch. Aber immerhin ist zu diesem Zeitpunkt endlich der verdammte Zickenbart ab und ich sehe trotz frisch geschorener Glatze nicht mehr wie der Fernsehkoch Ralf Zacherl aus. Das Foto findet ihr natürlich auch in der Bildergalerie zur Folge. Ich habe dieses Gruppenfoto hier gerade vor mir und vielleicht ist das ja ein guter Moment, um nochmal zusammenzutragen, was ich noch über die Mitstudentinnen von damals weiß. Was mir hängen geblieben ist, mit wem ich eng war, mit wem ich nicht so viel Zeit verbracht habe und so. Ja, ich glaube, das ist jetzt die richtige Zeit, so als letzten kleinen, großen Themenblock dieser Doppelfolge. Ich hatte in einer früheren Episode ja mal erzählt, dass wir Journalistikleute schon ein ziemlich bunt zusammengewürfelter Haufen waren, sowohl optisch als auch charakterlich. Die PR-Leute waren da insgesamt schon ein bisschen gleichförmiger zusammengecastet worden. Kommen wir also zuerst zu den JournalistInnen und zuallererst zu meinen Homies. Ich habe mich damals recht schnell mit drei Frauen angefreundet, die ziemlich anders als meine sonstigen Freundinnen zu der Zeit waren. Sie waren eher zielorientiert, erwachsen, aufgeräumt, was aber nicht bedeutet, dass sie brav und langweilig waren, im Gegenteil. Zuerst war da Ines, quirlig, lebensfroh, nicht auf den Mund gefallen. Sie ist 4-5 Jahre älter als ich und hatte vor dem Studium schon eine Ausbildung zur Dolmetscherin absolviert und sie konnte saugut Spanisch sprechen, was sie aber für meinen Geschmack zu selten gemacht hat. Ebenfalls vor dem Studium hatte sie dann noch 2-3 Jahre als Sekretärin gearbeitet, was ihr Gehirn, laut eigener Aussage, auf die Größe einer Rosine hat schrumpfen lassen. Das Journalistikstudium war also ihr Rettungsring im Meer der Eintönigkeit. Es soll ja keiner sagen, dass ich nicht auch poetisch kann. Ines hatte diesen lustigen, niedlichen Odenwald-Dialekt, den ich wahrscheinlich falsch beschreibe, wenn ich behaupte, dass er wie eine Mischung aus Schwäbisch, Pfälzisch und Hessisch klingt. Sie hat sich in den ersten Tagen noch bemüht, Hochdeutsch zu sprechen, schließlich waren wir in Hannover, aber sie hat es dann schnell aufgegeben, zu anstrengend. Ich fand's super, denn ich fand ja auch ihren Dialekt super. Mit Ines bin ich heute noch befreundet, auch wenn wir uns seltener als einmal pro Jahr live sehen, denn sie wohnt mit Mann und Kind viel zu weit entfernt, nämlich in der Nähe von Speyer. Speyer, wo auch immer das ist. Aber gut, das ist auf jeden Fall näher an ihre Heimat dran als Berlin. Und Ines war übrigens die erste Freundin, die mich zur eigenen Hochzeit eingeladen hat, als sie 2011 ihren Gregor geheiratet hat. Die beiden waren schon während der Bachelorzeit zusammen, weshalb ich Gregor quasi genauso lange kenne wie Ines. Und nachdem ich seine anfängliche Skepsis zerstreuen konnte, dass ich Ines wirklich nicht an die Wäsche wollte, waren wir auch cool miteinander. Ich meine, ich kann es Gregor ja auch nicht verdenken, denn Ines sieht wie eine Frau aus, in die ich mich verlieben würde. Blond und so. Ines und ich waren jedenfalls so. Ihr könnt es gerade nicht sehen, ich kreuze meine Finger übereinander. Also quasi so ein bisschen wie Chrissy und ich heute. Da gibt's ja auch keine sexuellen Spannungen. Neben Ines gab es in meiner neuen Gang dann noch Susi. Frisch aus dem Abi, Typ Bücherwurm, Harry Potter-Fanatikerin, Nerdmädchen mit Brille. Und die dritte im Bunde hieß Claudia. 6, 7 Jahre älter als ich, lange rote Haare, tiefes, vollmundiges Lachen. Sie hatte ein zupackendes Wesen, was auch daran lag, dass sie vor dem Studium Tischlerin gelernt und auch ein paar Jahre in diesem Beruf gearbeitet hat. Oh, und ganz nebenbei hatte sie Zwillinge großgezogen, einen Jungen und ein Mädchen, die jetzt wahrscheinlich langsam erwachsen geworden sind. Oh, scheiße. Leute, das war vor 20 Jahren. Natürlich sind die schon erwachsen. Die müssten jetzt eher so Mitte, wahrscheinlich eher sogar Ende 20 sein. Oh, fuck, wie die Zeit vergeht. Ja. Naja, also Claudi, Susi, Ines und ich, wir haben oft zusammen in der Hochschule abgehangen, irgendwelche Gruppenarbeiten gemacht, zusammen gedreht und so und uns auch hin und wieder außerhalb getroffen. Susi zum Beispiel hat irgendwann während des Studiums eine Rollenspielgruppe an den Start gebracht, bei der ich dann auch dabei war. Wir haben das schwarze Auge gespielt. Pen and Paper, Nerdkram. Googelt einfach, wenn euch das nichts sagt. Auf jeden Fall habe ich zu Claudi und Susi im Unterschied zu Ines keinen Kontakt mehr. Ich hoffe aber, dass bei beiden alles super ist. Wie gesagt, die drei Frauen waren eher ungewöhnliche Freundinnen für mich. Larissa dagegen passte schon mehr in meinen sonstigen Freundeskreis. Larissa hörte dieselbe Musik wie ich, kannte alle Bands und wollte später unbedingt mal für die Specks schreiben. Genauso wie ihr modisches Vorbild Emily the Strange trug sie fast immer ausschließlich schwarze Kleidung, dazu blasse Haut, viel Kajal und schwarzes, langes Haar mit einem akkurat geschnittenen Pony, der knapp über den Augenbrauen endete. Sie hatte an derselben Stelle wie ich ein Lippenpiercing und fand es schade, dass ich mir meines rausgemacht hatte. Auf dem Papier war Larissa also die perfekte, neue, beste Freundin für mich. Aber so richtig, richtig, richtig super eng wurde es nie. Obwohl ich sogar mal für einen Monat in ihrer WG mitgewohnt habe. Ich glaube, ich fand sie manchmal zu unauthentisch oder zu, keine Ahnung, zu wenig Substanz hinter der Fassade. Aber klar, ich meine, wir waren beide Anfang 20. Natürlich ist man da noch auf der Suche nach der eigenen Bestimmung und sich selbst und so. Und ich glaube, ihr ging es wie dem Großteil meiner KommilitonInnen. Die Vorstellung, Journalist oder Journalistin zu sein, war irgendwie reizvoll. Sich da aber so richtig reinzuknien und zum Beispiel nebenbei auch schon eigene Sachen zu veröffentlichen, das haben die wenigsten gemacht. Ich war zum Beispiel der Einzige aus meinem Jahrgang, der nebenbei bei der Neuen Presse gefreelanced hat. Und wenn ich es jetzt so recht bedenke, ich habe am Ende von Teil 1 Müll erzählt. Ich musste damals bei der Bewerbung für Hannover gar keine Arbeitsproben einreichen. Nee, es zählte einzig die Abiturnote. Oder, wie es bei vielen meiner Mitstudentinnen der Fall war, die Anzahl der Wartesemester. Oder man kam über die Härtefallregelung rein. Ich meine, erinnert sich noch jemand an diese Verrückte, die nur im ersten Semester da war, die immer Geld und Zigaretten geschnorrt hat und dann Jahre später wirr halluzinierend durch die Straßen Hannovers randaliert ist? Über die hatte ich in der 2005er oder 2006er Folge erzählt. Die kam auch über die Härtefallregelung rein. Und in diesem Zusammenhang habe ich meinen Jahrgang ja auch als Misfit-Haufen bezeichnet in der Folge. Und ich muss sagen, das passt auch immer noch am besten als Beschreibung. Die meisten von uns sind da ohne echte Vorstellung ins Studium gekommen, was sie mit so einem Journalistik-Bachelor später anstellen wollen. Das Verrückte war ja, die letzten Wochen vor Studienbeginn habe ich mir Sorgen gemacht, dass ich da zwischen den ganzen Überfliegern ums Überleben kämpfen müsste. Weil A, der NC hoch war und B, habe ich ja durch die Praktika schon ein bisschen in den journalistischen Ellbogenalltag reinschnuppern können. Und dann fing die Einführungswoche an und ich habe gemerkt, dass die Sorge völlig unbegründet war. So gut wie niemand hatte vorher irgendwas Journalistisches gemacht. Erst war ich froh, dann war ich irritiert, weil ich schon auch von Anfang an gefordert werden wollte. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll, ohne dass es falsch verstanden werden kann. Aber auf jeden Fall habe ich mich auch deshalb recht schnell mit Ines, Claudi und Susi angefreundet und dann immer Projekte gemacht, weil die genauso fokussiert und zielorientiert waren wie ich. Sie wollten wirklich Journalistin werden und später nicht nur auf Partys sagen, ja, ich habe übrigens mal Journalistik studiert. So, schon wieder abgeschweift. Zurück zum Foto zu den Leuten. Dann gab es da noch Paulina. Ja, ich arbeite mich erstmal an meinen Mitstudentinnen ab, denn abgesehen von Stange, Robby und Tom, die ja alle nicht in meinem Jahrgang waren, hatte ich tatsächlich wenig Zeit mit anderen Männern verbracht. Ja, war halt damals so. Auf jeden Fall Paulina oder Pauli, Pau-Pau, Paulinski, Paule, Paulchen. Ich habe ihr viele verschiedene Spitznamen gegeben, die sie mal akzeptierte und mal so scheiße fand, dass sie mir mit Freundschaftsentzug drohte. Es herrschten definitiv flirty Vibes zwischen uns in den ersten beiden Semestern, denn sie war der Typ Abenteuermädchen Pippi Langstrumpf, dem ich ja zusehends verfallen sollte. Sie hatte kürzeres braunes Haar, riesige Augen, Gazellenbeine, Schalk im Nacken. Es war einfach schwer, nicht von ihr verzaubert zu sein. Wir hätten uns auch ein, zweimal beinahe auf der Tanzfläche im Club geküsst, glaube ich jedenfalls. Aber es scheiterte immer daran, dass ich entweder eine Freundin oder sie einen Freund hatte. Oder ich einfach fucking schüchtern war. Ich sag euch, dieser erste Kuss, der ist immer die größte Hürde für mich. Auf jeden Fall kühlte die Flirterei aber ab, als sie dann einen Schönling-Freund aus dem Medienmanagement-Studiengang hatte, der mich immer versucht hat, mit seinen Blicken zu töten. Ohne Scheiß, wie ein Serienkiller. Der hat auch kaum was gesagt. Lieber hat er so obercool durch die Gegend geschaut. Ich meine, heute sehe ich das als Kompliment, weil der Kerl ganz klar eifersüchtig auf mich war. Mich. Igelfrisur, Seemannsbart, Patrick. Aber damals hat mich das wahnsinnig geärgert. Deshalb habe ich auch immer seltener den Kontakt zu Paulina gesucht. Eigentlich auch doof, wenn ich so darüber nachdenke. Lustigerweise habe ich Mr. Obercool Jahre später, als ich bei Gründerszene gearbeitet habe, also so 2012, 2013, auf einer Startup-Veranstaltung in Berlin wiedergesehen. Er hat mich nicht erkannt, natürlich. Ich ihn aber schon. Und ich habe ihn angelächelt. Er war für einen Moment verwirrt und hat sich dann aber ganz schnell wieder weggedreht. Albern, oder? Das letzte Mal habe ich Paulina gesehen, als mein Masterabschlussfilm im Kino gezeigt wurde. In Klammern siehe Folge 2 übers Jahr 2011. Sie kam da mit ihrem neuen Freund vorbei, der bei weitem netter war als der alte. Und wir haben kurz miteinander geplauscht. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob ich sie eingeladen hatte oder ob sie zufällig da war. Ich glaube, ich hatte sie eingeladen. Ja, aber das war es dann auch. Also seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Wen gab's noch? Andy. Andy sah im Gesicht wie Paul McCartney in der Paul McCartney and the Wings Ära aus. Er ist 10 Jahre älter als ich und ist jeden Morgen aus Braunschweig zur Hochschule gependelt. Er war so ein richtiger Lokalpatriot und die Fußballderbys zwischen Braunschweig und Hannover waren immer seine Feiertage. Ansonsten war er ganz nett, aber auch schnell auf 180, wenn der Computer nichts wollte wie er oder wenn die DozentInnen zu viele Hausaufgaben in zu kurzer Zeit aufgegeben haben. Ich habe öfters mit ihm gequatscht, aber richtig eng waren wir nie. Wir haben auch nie Projekte zusammen gemacht, jedenfalls keine, an die ich mich... Halt, stopp, das stimmt nicht. Andreas gehörte auch zu den Handvoll Leuten, die ich für mein Hörspiel Der Wurm engagiert hatte. Denn er hat eine gute Radiostimme. Über den Wurm habe ich ja mal in der 2005er Folge erzählt. Das war das Hörspiel, das Katharina in ihren ersten Tagen in Hamburg immer zum Einschlafen gehört hat. Es ist übrigens auch in den Shownotes der 2005er Folge verlinkt. Nur zur Sicherheit, falls ihr das jetzt nochmal hören wollt oder so. Ne? Ja, und dann gab es da noch Sven. Sven war so ein richtiges Unikat. Er war groß, dick und manchmal schwer von Begriff. Wobei ich damals oft den Eindruck hatte, dass das nur Show war. Sven war 15 Jahre älter als ich, vielleicht sogar 20. Ich weiß auch gar nicht, was der vorher gemacht hatte. Ich weiß nur, dass sein großer Traum immer war, Filmkritiken für eine große Tageszeitung zu schreiben. Denn er hatte ein enzyklopädisches Wissen über Filme, vor allem über Horrorfilme. Er hatte auch einen sehr schwarzen Humor und auf dem Papier war er eigentlich ein gutes Match für mich, aber wir hatten kaum miteinander zu tun. Ja, ich glaube, ich habe einmal ein Referat mit ihm gehalten und war schwer genervt, weil er so lahmarschig war. Frag mich aber nicht nach den Details und ich glaube, es hat sich dann einfach irgendwie so eingebrannt oder so. Es gab aber eine Person, die sich an seiner Art nicht so gestört hat wie ich, Verena. Sie hat Sven oft bei Gruppenprojekten mitgeschliffen. Mit Verena war ich in den ersten beiden Semestern ziemlich dicke, weil ich ihre nervöse, raubeinige Art ganz amüsant fand. Wenn ich es mir so recht überlege, erinnert sie mich rückblickend an meinen Kurschatten aus der 2020er-Folge. Verena hat sich damals eigentlich nur von Kaffee, Red Bull und Zigaretten ernährt. Sie hat kaum geschlafen, klar. Und ihr war immer kalt. Aber mit ihr konnte ich wunderbar über alles und nichts reden. Ab dem dritten Semester dann haben wir immer seltener miteinander gesprochen. Ohne dass irgendwas Besonderes vorgefallen wäre. Obwohl, wahrscheinlich hängt das auch mit Katharina zusammen. Diese Romanze hatte ja begonnen, als ich im dritten Semester war. Und sobald klar war, dass wir ein Paar sind, war ich sehr oft in Hamburg und habe immer weniger mit meinen Kommilitoninnen in Hannover gemacht. Zu Sven und Verena gesellte sich meistens Daniel. Daniel war wie Sven auch schon so Mitte, Ende 30 und als geborener Hannoveraner hatte er seinen eigenen Freundeskreis, weshalb er sich auch oft rauszog, wenn wir in irgendwelchen Konstellationen abends um die Häuser zogen. Ich habe nie so wirklich mit ihm connected, deshalb. Ines dagegen schon. Ebenfalls wenig hatte ich mit Bene und Sören zu tun. Beide sehr ruhige, in meinen Augen eher langweilige Typen, die auch so gut wie nie abends mitgekommen sind. Ich habe kaum mit ihnen zu tun gehabt, deshalb. Larissa war ganz am Anfang mal scharf auf Bene gewesen, weil der in ihren Augen so Hamburger Schule-Vibes ausstrahlte. So als wäre er der kleine Bruder vom Tokotronic-Bassisten, als würde er nur verkopfte Indie-Pop-Musik hören und darüber intellektualisieren wollen. Versteht ihr, was ich meine? Es stellte sich dann aber heraus, dass er einfach nur ein gechillter Dude war, der nach den Vorlesungen immer nach Braunschweig gefahren ist, zurück in die gemeinsame Wohnung mit seiner Freundin Kati, mit der er seit der 10. Klasse zusammen war. Okay, alles nach gechillter Dude habe ich mir gerade ausgedacht, aber es würde passen. Ich habe nicht so viel über ihn herausgefunden, ehrlich gesagt, weil er nach dem ersten Semester den Studiengang gewechselt hat. Also keine Ahnung, was aus ihm wurde. So, und Sören war so Anfang 30 schon verheiratet und war vorher 10 Jahre lang Zeitsoldat bei der Bundeswehr gewesen. Und nun wollte er doch einen neuen Karriereweg als Ziviler im Journalismus einschlagen. Ich habe das alles nicht so richtig verstanden und diese Bundeswehr-Vergangenheit hat bei mir damals auch Reaktanz verursacht. Ich war ja überzeugter Kriegsgegner und mein Zivildienst war ebenfalls noch nicht so lange her. Sören hatte immer eine äußerst gerade Körperhaltung, war äußerst korrekt in seiner Wortwahl und hat nie auch nur einen ansatzweise dreckigen Witz gemacht. Mehr ist mir nicht hängen geblieben, wir hatten so gut wie nichts miteinander zu tun. Und dann gab es noch 3 Mädels, die frisch vom Gymnasium kamen und auch eher so Mauerblümchen waren, jedenfalls in der Anfangszeit. Fabienne, Isa und Elena. Ich habe sie immer scherzhaft die 3 Damen vom Grill genannt, weil sie in den ersten 3 Semestern fast immer nur im Dreierpack anzutreffen waren. Erst nach und nach differenzierten sie sich auseinander. Und nur damit mich hier niemand falsch versteht, ich fand die alle 3 nett und wir haben auch hin und wieder in der Mensa zusammen Mittag gegessen, während ich versucht habe, die Stimmung aufzulockern. Aber die 3 sind selten abends mitgekommen, wenn wir noch um die Häuser gezogen sind. Fabienne ist später beim Inforadio gelandet, Isa ist zurück in die Heimat gezogen, ich glaube Hildesheim, hat sich selbstständig als Fotografin gemacht, in Klammern alles von Hochzeiten bis Porträtaufnahmen, und hat ihren Medizinstudentenfreund geheiratet und 2 Jungs geboren. Seit ich keinen Facebook-Account mehr habe, bin ich aber nicht mehr auf dem Laufenden, was bei ihr so geht. Und dann gab es da noch Elena. Für Elena hatte ich immer einen Softspot in meinem Herzen. Ich hatte immer das Gefühl, dass hinter der braven Fassade mehr steckte, als sie gezeigt hat. Eine Frau, die mal so richtig freidrehen wollte. Aber vielleicht irre ich mich da auch gewaltig, keine Ahnung. Elena war blond, hatte diese heiße Bibliothekarinnen-Ausstrahlung und wir wissen ja, dass ich dagegen quasi machtlos bin. Aber sie dachte sich wahrscheinlich auch, ich habe zu Hause einen Freund, wir werden nach dem Studium heiraten, ich muss mir keine Mühe mehr geben. Und trotzdem habe ich sie angeflirtet, denn sie hatte irgendwas. Und ich habe natürlich auch gesehen, dass sie sich geschmeichelt gefühlt hat. Aber es war auch immer eher so spielerisch. Nie so richtig Ernsthaft, ernsthaft. Ne? Naja. Im Rückblick glaube ich, dass Elena diesen Teil in mir angesprochen hat, der sich nach einem unaufgeregten häuslichen Leben sehnt. Doppelhaushälfte, Garten, 2 bis 3 Kinder, am Wochenende mit den Nachbarn grillen, während im Hintergrund die Sportschau läuft, die große Spießerfantasie halt. Dieser Teil steht natürlich im krassen Widerspruch zu meinem ruhelosen, expressiven Teil, der Abenteuermädchen umgarnt, um verrückte Geschichten zu erleben, der, so muss es beim Hören dieses Podcasts ja auch wirken, alles anflirtet, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ist natürlich nicht ganz so, aber der Eindruck könnte natürlich hängen bleiben. Ich habe gerade noch mal das Gruppenfoto betrachtet. Eine Person fehlt noch. Sie ist blond, groß, also Beuteschema eigentlich. Aber ich weiß ihren Namen nicht mehr. Anke, Antje, Annika, wahrscheinlich Letzteres. Sie hat fast nie gelächelt und wirkte immer angepisst von der Welt. Sie hat auch kaum was gesagt und wenn, dann war es irgendwas Nöliges. Deshalb hätte ich sie auch beinahe unter den Tisch fallen lassen, denn wir hatten wirklich, wirklich wenig miteinander zu tun. Sie war mir irgendwie suspekt und ich ihr mit meiner vorlauten Art wahrscheinlich auch. Gut, das war also mein Jahrgang zu Studienbeginn. Im 3. Semester kam noch eine 2. Susi dazu, Susi W. Die war total super. Die gehörte sofort zu meiner Ines, Claudi, Susi, manchmal auch Paulina Gang. Susi kommt ursprünglich aus Essen und mit Ruhrpott-Menschen konnte ich ja schon immer gut. Nach dem Bachelorstudium hat sie noch einen Master in Dublin rangehangen. Fragt mich nicht, was sie da genau studiert hat. Wahrscheinlich auch was mit Politik oder so. Aber ich weiß noch, dass wir uns 2008 nochmal getroffen hatten, als ich mit Katharina zum Guinness-Trinken in Dublin war. Ja. Susi war super. Sie hatte immer gute Ideen, konnte super schreiben und recherchieren. Sie hatte einfach Feuer unterm Hintern, wie man so schön sagt. Inzwischen arbeitet sie auch als Politikredakteurin bei der WAZ oder WAZ. Ich glaube, man sagt WAZ, ne? Das war ja damals immer ihr Ziel gewesen. Ich hoffe deshalb, dass sie heute auch ihr bestes Leben lebt. Bei den PR-Leuten bekomme ich nicht mehr alle Namen zusammen, weil der Kontakt mit den meisten nicht so super eng war, trotz der vielen gemeinsamen Vorlesungen. Aber wer ist mir dennoch im Gedächtnis geblieben? Da gab's zum Beispiel Henry. Der war, wie viele, ein gutes Stück älter als ich, aber er hatte irrerweise am selben Tag Geburtstag wie ich. Und ich glaube, das war auch das erste Mal, dass mir so etwas passiert ist. Quasi in ein und derselben Gruppe mit jemandem zu sein, der am selben Tag Geburtstag hat. Dabei habe ich neulich gelesen, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, wenn unter 30 Leuten 2 Menschen denselben Geburtstag teilen. Habt ihr nämlich schon mal vom Geburtstagsparadoxon gehört? Falls nicht, gibt es jetzt Angeberwissen für die nächste langweilige Stehparty. Das Geburtstagsparadoxon wird dem österreichisch-amerikanischen Mathematiker Richard von Mises zugeschrieben, wobei es in der Community auch Stimmen gibt, die sagen, es gibt keinen echten Urheber. Aber ich schweife ab. Also, das Paradoxon handelt davon, dass wir Menschen dazu neigen, bestimmte Wahrscheinlichkeiten intuitiv häufig falsch einzuschätzen. Richard von Mises schrieb 1938, befinden sich in einem Raum mindestens 23 Personen, dann ist die Chance, dass 2 oder mehr dieser Personen am gleichen Tag Geburtstag haben, ohne Beachtung des Jahrgangs, größer als 50%. Reale Experimente haben diese Theorie immer wieder bestätigt. Die Mathematik dahinter kann ich natürlich nicht erklären, aber was ich mir und was ihr euch merken könnt, ist, dass in der Realität sowieso nicht alle Geburtstermine gleich wahrscheinlich sind. Denn zum Beispiel im Sommer werden mehr Kinder geboren als im Winter. Zurück zu den PR-Leuten. Neben Henry erinnere ich mich noch an Nina oder Lina oder Lilia, irgendwie so. Sie war halb Finnen, blond, blass, klein und alle Männer waren ein bisschen scharf auf sie. Ich natürlich auch, klar, Beuteschema und so. Aber sie entpuppte sich dann als ziemlich verschlossen und nun, brav, sodass ich das Interesse verlor. Henry aber blieb hartnäckig, wobei dann eher so eine großer Bruder, kleine Schwester Nummer ausdehnen wurde. Dann erinnere ich mich noch an Heiko. Bei dem hatte ich immer das Gefühl, dass er doch lieber Journalist als PRler werden wollte, denn er war fast immer dabei, wenn wir abends um die Häuser gezogen sind. Er sah mich auf jeden Fall als seinen besten Freund vor Ort an, ein Gefühl, das nicht ganz auf Gegenseitigkeit beruhte. Ich fand ihn ganz witzig, aber eher so als Gesamterscheinung. Okay, ich weiß, das klingt jetzt scheiße, aber Heiko war ziemlich steif und humorlos. So der wortkarge norddeutsche Typ. Aber er hat das selbst gemerkt und hat sich dann, je länger das Studium dauerte, versucht, lockerer zu geben. Also anderen auch mal einen witzigen Spruch zu drücken. Aber das ging immer irgendwie in die Hose und das war dann auch wieder witzig. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Denselben Eindruck hatte übrigens auch Katharina, denn Heiko und Susi W. waren damals im Herbst 2005 auf jener Wohnheimparty dabei, auf der ich mit Katharina angebändelt hatte. Und als ich dann mit ihr auf dem Treppenflur stand und wir heimlich aus dem Fenster geraucht haben, hat sie mich gefragt, ist dein Freund da immer so fest? Und ich habe geantwortet, du, der ist schon viel lockerer als im ersten Semester. Gib ihm noch ein bisschen Zeit. Irgendwann wird aus ihm ein richtiger Junge, wie Pinocchio. Katharina hat gelacht und ich habe dieses Lachen lieben gelernt. Aber nur, dass wir uns nicht falsch verstehen. Heiko und ich waren befreundet. Es war alles cool zwischen uns. Ich habe ihn nur manchmal ein bisschen aufgezogen mit seiner, wie nannte es Katharina, mit seiner Festigkeit. Und insgeheim fand er das selbst lustig, denke ich. Auch zu Heiko habe ich heute keinen Kontakt mehr. Der ist nach dem Bachelor relativ schnell abgerissen. So, und zu guter Letzt fällt mir noch Ebru ein. Die war auch klasse, beziehungsweise wahrscheinlich ist sie es auch heute noch. Ebru hatte mich damals in der ersten Einführungssession als Erste von der Seite angequatscht. Sie sagte, ey, du bist schon aus Berlin, oder? Ich, der bis dahin immer dachte, er würde astreines Hochdeutsch sprechen, musterte die kleine brünette Türkin mit den großen Mandelaugen und fragte völlig perplex, ja, woher weißt du das? Sie so, hört man. Dann hat sie mir ihr breitestes Lächeln gezeigt und ergänzte, ich mag Berlin, da wohnen coole Leute. Und ich dann so, ich bin auch cool. Und Ebru dann so, dachte ich mir. Von da an waren wir befreundet und sind hin und wieder nach den Vorlesungen Kaffee trinken gegangen oder Cocktails schlürfen und so. Ich fand Ebru immer ein bisschen mysteriös. Unsere Freundschaft bestand in meiner Erinnerung eher daraus, dass sie mir viele Fragen stellte und ich viel geantwortet habe. So richtig viel habe ich nicht über sie rausgefunden, wenn ich es recht bedenke. Es war auch nie so richtig flirty zwischen uns, eher so kumpelhaft. Ebru habe ich aber meine erste und bisher einzige Knutscherei mit einer Türkin zu verdanken. Und diese Geschichte ist wirklich gut, so als kleines Schmankerl zum Ende dieser Doppelfolge, bevor gleich die drei Abschlussfragen und die Auslosung fürs nächste Jahr kommen. Also, ursprünglich wollte ich die Geschichte schon in der 2005er Folge erzählen, musste sie aber aus Zeitgründen streichen. Das alte Lied. Die Geschichte ereignete sich irgendwann in den circa 3 Monaten zwischen Fanny hat Schluss mit mir gemacht und hey Katharina, du menschgewordener Engel aus dem Paradies. Ebru hat mich mit ihrer besten Freundin bekannt gemacht, die Lara. Ich glaube, das war auf irgendeiner Geburtstagsparty in einer Cocktailbar. Eine andere Freundin von Ebru oder eine Cousine hatte gefeiert. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind die Lara und ich schnell ins Gespräch gekommen. Ich habe, ohne es zu merken, mit ihr geflirtet. Hat sie mir später jedenfalls so gesagt. Also, dass sie mich als sehr flirty wahrgenommen hatte. Aber ganz ehrlich, ich hatte noch die Igelfrisur und hatte ein frisch gebrochenes Herz. Und die Lara sah einfach unfassbar gut aus. Groß, schlank, Gazellenbeine, dunkle Locken, herzförmiges Gesicht, große grüne Augen, ein Lächeln, bei dem sich ihre Grübchen zeigten. Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, mir irgendetwas bei ihr auszurechnen. Aber wahrscheinlich ist das auch mein Kink. Mit unerreichbaren Frauen flirten, die mich dann überraschenderweise auch gut finden. Ich meine, die Lara und ich, Von außen sahen wir aus wie die Tussi und der Punk. Das taugt als Plot für einen Film, aber nicht fürs wahre Leben, dachte ich. Das ganze Geflirte meinerseits ist also unterbewusst passiert. Auf jeden Fall haben wir an dem Abend Nummern ausgetauscht und uns in der Folge öfters getroffen. Zum Beispiel in der Innenstadt zum Eis essen oder abends um Cocktails zu trinken oder um den Maschsee zu spazieren. Sowas halt. Ich glaube, das haben wir immer alleine gemacht. Ebru hat so ein bisschen aus Spaß die Eifersüchtige gespielt, fand es aber auch eher lustig, dass sich die Lara und ich plötzlich ständig treffen. Und auch bei diesen Treffen habe ich wohl unbewusst geflirtet, dabei war ich einfach nur normal interessiert an ihr und an ihrer Lebenswelt, weil ich bisher nicht groß Kontakt mit Deutsch-Türkinnen und Türken hatte, so blöd das klingt. Und die Lara wiederum fand alles spannend, was ich ihr so erzählt und gezeigt habe. Meine Musik, die ich selbst gemacht habe, zum Beispiel, obwohl sie das totale R&B-Girl war. Oh, da fällt mir ein, wir waren auch tanzen in so einem richtigen Aufreißerschuppen, wo so Black Music, Hip-Hop, R&B liefen. Also genau meine Musik. Und zwischen all den gegierten, aufgebrezelten Typen stach ich heraus wie ein Punk unter Pumpern. Aber die Lara hat sich nicht daran gestört. Sie hatte nur Augen für mich. Und ganz ehrlich, natürlich habe ich in diesem Moment auch gedacht, was stimmt denn nicht mit ihr? Warum lächelt sie mich die ganze Zeit an? Warum tanzt sie so eng mit mir? Ich war verwirrt und habe nichts gemacht, außer mit ihr zu tanzen. Der Klassiker. Ich meine, so oder so ähnlich habe ich schon die ein oder andere Frauengeschichte in diesem Podcast nacherzählt. Und doch scheint es so, als würde ich einfach nicht daraus lernen und jedes Mal aufs Neue total überrascht sein, wenn sich eine Frau, die ich viel zu hübsch finde, für mich interessiert. Mal sehen, ob ich das noch in Zukunft lerne. Aber zurück zu Dilara. Wir haben uns für einen Filmabend verabredet, aber bei ihr. Sie wohnte in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, da war es auch gemütlicher als in meiner Altermann-Frauen-WG. Wir wollten einen Film aus meiner Sammlung schauen, The Royal Tenenbaums. Eine saugute, Oscar-nominierte Dramödie mit Ben Stiller, Owen Wilson, Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Angelica Houston. Wirklich großes Kino also. Wir machen es uns auf ihrem Sofa gemütlich, trinken Wein, knabbern Chips und schauen den Film. Wir fangen aus irgendeinem Grund viel zu spät an, so 22 Uhr. Und der Tag war lang und anstrengend gewesen. Deshalb nicke ich so langsam nach der ersten halben Stunde weg, während die Lara ihren Kopf auf meine Schulter gelegt hat. Ich weiß noch, wie ich damals die ganze Zeit dachte, bloß nicht einschlafen, bloß nicht schnarchen, einfach wach bleiben und heimlich an ihren Haaren riechen. Die Lara ist total drin im Film und ich verliere den Kampf gegen die Müdigkeit und wache erst beim Abspann wieder auf. Ich bin peinlich berührt, denn die Lara erzählt mir lachend, dass ich leise vor mich hingeschnarcht habe. Ich spüre auch eingetrockneten Speichel an meinem Mundwinkel. Schnell wische ich ihn mir weg. Hoffentlich hat sie den nicht bemerkt. Sie lächelt aber und will mit mir noch den Film auswerten, während sie mein Weinglas nachfüllt. Es ist irgendwas zwischen 1 und 2 Uhr. Die Bahnen fahren nicht mehr und ich müsste eine Dreiviertelstunde zu Fuß zurück zur WG latschen. Deshalb bietet mir die Lara an, mich nach Hause zu fahren. Mit dem Auto. Obwohl wir beide mehr als eine Flasche Rotwein getrunken haben. Natürlich protestiere ich damals nicht. Ich denke zu dem Zeitpunkt ja auch noch, ich bin unsterblich. Mir kann nichts passieren. Sie fährt mich also nach Hause und ungelogen, direkt vor meiner Haustür geht ihr der Sprit aus. Denn die Lara war damals immer knapp bei Kasse und hat den Tank immer bis zum letzten Tropfen ausgereizt und dann auch immer nur so für 10 Euro nachgetankt. Ja, und dieses Mal hatte sie es übertrieben. Ich frage sie, ob sie einen Tankkanister hat und ob ich sie bis zur nächsten Tankstelle begleiten soll oder ob sie mit zu mir kommen will und wir uns morgen um das Problem kümmern. Sie entscheidet sich für Zweiteres. Ich bin froh, denn ich bin ja auch sehr müde. Aber als sie dann so plötzlich in meinem Zimmer steht und sich bis auf Unterhemd und Tanga auszieht, um dann zu mir unter die Bettdecke zu schlüpfen, ohne dass wir seit dem Auto auch nur ein einziges Wort gesprochen haben, da bin ich dann doch plötzlich wieder hellwach. Ich mache also das Licht aus und wir liegen im Halbdunkel nebeneinander. Wir schauen uns an, Nasenspitze an Nasenspitze. Ich höre Dilaras Atem, der ungewöhnlich schnell geht. Aber hey, auch mein Herz rast. Ich frage mich die dümmste aller Fragen. Möchte sie eigentlich, dass ich sie küsse oder weiter komme ich zum Glück nicht? Denn wieder einmal ergreift die Frau die Initiative und schiebt mir ihre Zunge zwischen die Lippen. Sofort verknoten wir uns ineinander, sowohl unsere Zungen als auch unsere Körper. Wir ziehen das letzte bisschen aus, das wir noch am Leib tragen, und wir spüren beide, dass wir inzwischen zu dritt im Bett sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh Gott, keine Ahnung, ob das jetzt nicht zu viel Details sind. Wahrscheinlich ja. Andererseits umschreibe ich die ganze Sache ja auch ganz delikat. Auf jeden Fall denke ich in dem Moment, irre, ich habe gleich Sex mit Dilara. Denn ursprünglich hatte ich mich ja nach der Trennung von Fanny darauf eingestellt, dass dieses Jahr nichts mehr passiert. Also in dieser Richtung. Sondern dass ich Fanny erstmal lange und ausgiebig hinterher trauern würde. Und dann läuft mir nicht nur Dilara über den Weg, nein, ein paar Wochen später dann auch noch Katharina. Ohne Scheiß, man könnte denken, ich wäre der übelste Player, wenn man diesen Ausschnitt hier ohne Kontext hört. Aber ganz ehrlich, das, was mir da in der zweiten Jahreshälfte 2005 mit den Frauen passiert ist, ist mir nie wieder passiert. Weder davor noch danach. Naja, wo war ich? Ach ja, ich will also gerade, ihr wisst schon, da stoppt mich Dilara, denn sie ist die vernünftigere von uns beiden und fragt, ob ich Kondome habe. Fuck. Natürlich nicht. Denn ich war ja, wie gesagt, gar nicht auf dieses kleine Abenteuer vorbereitet. Und ehrlich gesagt hatte ich zu diesem Zeitpunkt vielleicht eine Handvoll Mal Sex mit Kondom gehabt, wenn überhaupt. Fanny hatte damals die Pille genommen und außerhalb der Beziehung groß herumgehurt haben wir ja auch nicht. Es gab damals keinen echten Grund, regelmäßig Kondome zu benutzen. Ich meine, das war auch einfach eine andere Zeit. Heute wird ja weit weniger mit der Pille verhütet. Nun ja. Ich hatte also keine Kondome, weshalb Dilara dann auch meinte, dass wir keinen Sex haben könnten. Also haben wir so rumgemacht. War auch okay, aber ja. Natürlich war ich im Nachhinein enttäuscht, denn am nächsten Morgen war die Stimmung zwischen uns eher schambehaftet. Die Mädels in der WG haben überrascht aus der Wäsche geguckt, als wir da zu zweit aus meinem Zimmer herausgekommen sind, um uns einen schnellen Kaffee zu machen. Ja, und die Lara hat sich dann allein um ihr Auto gekümmert und ich bin nach einem flüchtigen Abschiedskuss zur Hochschule gefahren. Total übernächtigt und verkatert. Ein, zwei Tage später haben wir uns dann zum Spazierengehen verabredet und über alles geredet. Die Lara sagte sinngemäß, du bist total super, Patrick. Und das war auch ein schöner Abend, aber da wird nicht mehr zwischen uns passieren. Ich kann nicht mit dir zusammenkommen. Das würde nur Probleme bedeuten. Ich war enttäuscht, wie gesagt, und ich wollte diese Enttäuschung mit einem Witz überspielen. Jetzt sag mir nicht, du hast einen Haufen Brüder, die mich verprügeln wollen. Sie lachte, boxte mir in die Schulter und sagte, du Idiot, nein, aber ich habe viele Cousins. Dann wurde sie ernst und meinte, ich hatte noch nie einen deutschen Freund. Meine Eltern würden das nicht gut finden. Okay, mit dieser Erklärung musste ich mich zufrieden geben. Aber ich war niedergeschlagen. Ich hatte mir nämlich in der Zwischenzeit die Hoffnung gemacht, dass ich die Trauer um Fanny einfach überspringen und stattdessen was Neues mit Dilara starten könnte. Aber wahrscheinlich wäre das auch nicht so gesund gewesen. Keine Ahnung. Nach diesem Spaziergang hatten wir dann auch keinen Kontakt mehr. Ebru hatte in der Zwischenzeit das Studium geschmissen und war zum dritten Semester nicht mehr zurückgekommen. Und auch zwischen uns beiden, also Ebru und mir, fisselte der Kontakt in der Folgezeit aus. Gut, bald darauf sollte ich ja dann Katharina kennenlernen und war in der Folge mit den Gedanken eh ganz woanders. Soweit ich das auf Instagram richtig gesehen habe, ist Dilara heute verheiratet und lebt in Dienstlaken, Nordrhein-Westfalen. Dienstlaken, Leute. Ihr Mann ist groß, blond und heißt Dennis. Er ist Deutscher. Und ich bilde mir deshalb einfach mal ein, dass ich damals mehr als ein kurzes Abenteuer für sie war. Dass ich da irgendwas geöffnet habe in ihr oder so. Das fände ich cool. Auch wenn es eigentlich egal ist und wahrscheinlich auch nicht so ist. Keine Ahnung. Leute, wie die Zeit vergeht. Jetzt ist schon wieder eine ausufernde Doppelfolge um. Mann. Kommen wir wie immer zum Abschluss zu den drei Fragen, um das Jahr abzubinden. Frage Numero Uno. Was habe ich im Jahr 2004 gelernt? So vieles. Gut. Im Grunde habe ich beständig gelernt, wie man gute Zeitungsartikel schreibt, wie man sie dramaturgisch aufbaut, wie man einen guten Einstieg findet, wie man am Ende idealerweise auf die These oder das Bild vom Anfang zurückkommt, wie man gute Themen findet, wie man recherchiert, sowas eben. Also, ich habe im Jahr 2004 journalistisches Arbeiten gelernt. Zweite Frage. Was ist Gott sei Dank aus dieser Zeit vorbei? Das ist easy, kostenlose Praktika. Aber irgendwie ist mir das auch zu billig. Wenn es okay ist, würde ich die Frage lieber umdrehen, so wie es schon ein paar Mal in diesem Podcast passiert ist. Was ist leider aus dieser Zeit vorbei? Denn dazu würde ich antworten, die Kulturabende, die ich mir für die neue Presse um die Ohren geschlagen habe. Wie ich ja zuvor schon erzählt hatte, habe ich mich zu Beginn des Studiums bei dieser Zeitung als Freelancer angedient. Das klappte problemlos, gerade auch wegen meiner Arbeitsproben aus Potsdam. Anfangs gab es noch eine zweiwöchige Einarbeitungsphase, die ich größtenteils in der Redaktion verbracht habe, wenn keine Vorlesungen waren natürlich. Und dann habe ich immer Aufträge aus den Ressorts City und Kultur bekommen. Ganz selten musste ich selber mal Themen pitchen. Das war für mich ganz angenehm. City bedeutete Lokales. Und es war auch hier der typische Mix aus Kinderspielplatzeröffnung, Scheckübergabe und Messeberichterstattung. Am Anfang habe ich das viel gemacht, bis die Leute vor Ort gemerkt haben, dass ich sehr gut über all die Konzerte, Comedy-Veranstaltungen und Experimentaltheater schreiben konnte, auf die die Festangestellten keine Lust hatten. Deshalb war ich dann bei Roland Kaiser, Didi Hallervorden, Alpha Will, Oliver Pocher. Bei diesen beiden Sachen habe ich damals übrigens Ines mitgenommen, denn ich konnte eigentlich immer auch eine Plus Eins mitnehmen. Und ich habe neulich mit Ines über das Jahr 2004 geredet und sie meinte, hey Patrick, wir sind da mal hingegangen zu Alpha Will und Oliver Pocher. Und dann haben wir beide gemacht. Naja. Oder ich war bei Roger Cicero oder den Beatsteaks oder Atze Schröder, Fury in the Slaughterhouse, Moose Tea. Dazu war ich auf Ausstellungen in Galerien und Museen, hab Tanztheater und Zaubershows beschrieben. Es war eine wilde Mischung. Und mein Horizont hat sich jedes Mal ein bisschen mehr erweitert. Das vermisse ich heute. Ich hatte pro Woche mindestens 2-3 Artikel in der Zeitung. Die meisten eher klein, um die Seite aufzufüllen, aber hin und wieder auch mal einen 100-Zeiler mit großem Bild. Das Zeilenhonorar war nicht so doll, aber es reichte, um das spärliche BAföG aufzufüllen. Und vor allem, um die beschissenen Studiengebühren zu bezahlen, die plötzlich für das 5. und 6. Semester eingeführt wurden, weil der Staat Geld brauchte und lieber Studierende als reiche Unternehmer zur Kasse bitten wollte. Was hat mich das damals aufgeregt? Und tut es auch heute noch. Mein Dank geht an die damalige CDU und FDP geführte Landesregierung in Niedersachsen raus. Ihr seid wirkliche Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Ihr seid geil. Zurück zu den Abschlussfragen. Wie würde ich das Jahr 2004 mit einem Wort beschreiben? Neues Kapitel. Okay, das waren zwei, aber neues Kapitel passt einfach am besten, denn 2004 begann das nächste Kapitel auf dem langen Weg zum Erwachsenwerden. Für mich. So, wäre auch das geschafft, dann kommen wir noch schnell zum letzten Akt einer jeden Folge. Ihr wisst es bereits, die Auslosung des nächsten Jahres. So, ich habe hier einen zusammengefalteten Zettel, wie immer, und auf diesem Zettel steht drauf, 1991. Wow. Wir gehen mal richtig weit zurück. Die Anfangszeit in Eichach. 2 Jahre nach der Grenzflucht. Quasi back to the roots von diesem Podcast hier. Ich kann da auf jeden Fall von den seltsamen Geflogenheiten auf einer bayerischen Grundschule erzählen und wie es so war, als Ossi zwischen all den Bajuwaren zu sein. Ach scheiße, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich wurde damals Bayern-München-Fan, weil alle Jungs aus meiner Klasse Bayern-Fans waren oder 60-Fans, was die meisten hier hoffentlich überhaupt nichts sagt, denn diese Münchner Stadtrivalität ist einfach nur öde. Zum Glück war ich dann, war das nur kurz, ich glaube 2, maximal 3 Jahre, aber ja, ist ein dunkles Kapitel in meiner persönlichen Geschichte, dass ich mal Bayern-Fan war, aber gut. Mal sehen, was mir sonst noch so bei den Recherchen vor die Füße fällt. Es wird auf jeden Fall keine ausufernde Sendung, das kann ich dieses Mal wirklich, wirklich, wirklich versprechen. Dazu ist 1991 zu lange her. Ich bedanke mich auch dieses Mal fürs Zuhören, dranbleiben und wieder einschalten und hoffe, dass wir uns zur nächsten Episode wieder hören, wenn es heißt...
Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala.
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und natürlich auch 2000.
Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 6, 2007, 2008 und 9, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 2019.
Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala.
Jahr meines Lebens. So heißt der Podcast, bei dem ihr eingeschaltet habt.
Denn wie ich schon im Intro erzählt habe, nehme ich die Folge heute allein auf.
Und ich weiß, dass ich total Spaß hatte mit dem ersten Videodreh.
Typisch Teenager eben. Einmal gebumst und schon halte ich mich für Osho.
2020, 2021, dann sind wir fertig. Noch ein Jahr machen wir nicht.
Doch, dies ist das Jahr meines Lebens. Schalala. This is your